Ihr hört Comic Review Ausgabe 179 mit dem Buch Revival Band 4 Flucht nach Wisconsin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal wieder ein alter Bekannter, eine Serie, die ich sehr mag, die ich ein wenig vernachlässigt hatte in letzter Zeit, obwohl, wer genau aufpasst bei Hunting Down Comics, dem Podcast mit Helge, ich mag eine Zeichnerin, eine Covergestalterin, eine, die wahrscheinlich diesem Buch, also müssen, was die Cover angeht, so ganz eigenem Glanz verhilft. Die Rede ist von Jenny Friesen, die auch in diesem Buch, in diesem vierten Band, der jetzt bei CrossCult erschienen ist, dort wie immer in dieser wunderschönen Hardcover-Variante für 18 Euro mit 164 Seiten vollfarbig erhältlich ist und diesmal die Hefte 18 bis 23 der bei Image erscheinenden Serie enthält, sowie ein Revival-True-Crossover-Special, da komme ich gleich mal dazu, da CrossCult da wahrscheinlich gar nichts dafür kann, sondern das wahrscheinlich von Image, also dem House-Publisher von Revival, so festgelegt ist. Wir hatten in Hunting Down Comics schon mal dieses Crossover besprochen. Die Besonderheit im Heftformat war, dass halt auf der einen Seite die Ereignisse in diesem kleinen Crossover aus Sicht von Dana Cypress geschildert wird und auf der anderen Seite von Tony Chu, der das aus einer ganz anderen Blickwinkel und auch zeichnerisch ganz ordentlich umgesetzt. Also da waren beide Zeichner, also einmal die Revival-Sache und einmal eben die Chu-Comic-Variante. Es war halt eben jeweils von dem entsprechenden Zeichner umgesetzt. Was ich sehr cool fand, hier in diesem Buch ist nun leider, in Anführungszeichen, nur eben der Teil, der auch dann eben zum Gesamterscheinungsbild der Reihe von Tim Selle und Mike Norton passt, also eben der originäre Dana Cypress-Teil. Für meinen Teil finde ich es schade, weil gerade die Kombination beider Versionen für mich so ansprechend war und weil man gerade dann auch mal so ein bisschen aus einem leicht anderen Sichtweise eben sich die ganze Sache angeguckt hat. Wer jetzt natürlich gerne wissen will, wie der Chu-Teil aussah, der wird nicht umhin kommen, sich entweder irgendwo noch dieses Single-Issue-Heft zu kaufen, wobei das ja, glaube ich, damals schon kurzfristig ausverkauft war, oder eben sich doch den Chu-Band entsprechend parallel zuzulegen, wobei ich nicht genau weiß, ich vermute mal, dass das ungefähr zeitgleich erscheint, dass das auch im aktuellen Chu-Band enthalten ist, um dann so quasi die Gesamtheit dieses kleinen Kunstwerks zu bekommen. Denn in meinen Augen wäre es eine tolle Gelegenheit gewesen, eben beiden Fans, beziehungsweise wenn man nur eben Revival oder nur True liest, eben die Möglichkeit zu geben, da mal reinzuschnuppern, weil es hat halt für jeden Fan der einzelnen Serie das entsprechende etwas und trotzdem hätte man vielleicht einen schönen Einblick in die Welt des jeweils anderen Comics gehabt. Und ja, eben auch für Quereinsteiger. Ich kenne beide Serien, wobei ich, wie gesagt, eigentlich nur Revival wirklich aktiv verfolge und True irgendwann mal weiterlesen muss, aber wie gesagt, man hätte da halt eine gute Gelegenheit gehabt, eben für beide Parteien eben so Werbung zu machen und zu sagen, okay, Chu hatte ich vielleicht schon mal, ach, das Kapitel war ganz cool, ich möchte ganz gern weiterlesen. Wie gesagt, Chunks, ein bisschen vertan, wie gesagt, CrossCult kann da weniger was dafür, aber ihr habt halt einen kleinen Bonusteil neben diesem 23, also bis Ausgabe 23, dem Heft, die hier zu finden sind, eben noch dieses, ich sage jetzt mal, es ist glaube ich auch eine volle Ausgabe gewesen, es war so ein Double-Size-Issue beziehungsweise relativ umfangreich, also es ist nicht so, dass da irgendwie gespart worden ist. Eine tolle kleine Geschichte, die jetzt rückblickend betrachtet, wenn ich jetzt diesen vierten Band quasi Revue passieren lasse, eigentlich erst so richtig Sinn ergibt. Das ist mir beim Lesen gar nicht so aufgefallen. Also er ist zwar aus dem Kontext herausgegriffen, dieser kleine Bonusteil, trotzdem passt er so in dieses Gesamtbild mühelos ein und ich finde auch die Einführung zu diesem kleinen Crossover-Teil so spannend. Da geht es darum, der Sohn von Dana Cypress malt auch irgendwie so ein, was war es denn, so ein Hahn, also Cooper malt so ein Hahn, kybernetischer Hahn und Lügen erkennendes Katzenalien und dann sagt er, ja, das ist ja ein seltsames Crossover, funktioniert das überhaupt? Und er meint nur, es ist lustig und cool, das ist alles, was zählt, dazu sind Comics doch da, also die perfekte Antwort, warum man so eine Crossovers macht und das hat Tim Selle und Mike Norton und natürlich auch Rob Gillian und John Layman, glaube ich, in diesem kleinen Bonusteil auch irgendwie so kommuniziert. Doch nun zum eigentlichen Kern dieses Buches. Ich muss sagen, wie gesagt, mir gefällt diese Serie unheimlich gut. Natürlich, beim vierten Band ist immer die Frage, läuft sich das irgendwann so ein bisschen tot? Und ich muss auch zugeben, wie gesagt, die Länge zwischen diesen einzelnen Besprechungen immerhin ist die letzte Besprechung fast 40 Ausgaben her, ist eine ganze Menge. Ich werde natürlich auch nochmal die anderen Besprechungen verlinken, falls hier einer als quasi Quereinsteiger reinkommt und den ganzen anderen Sachen auch noch ganz gerne hören würde. Also, bei mir hat es ein bisschen gedauert, nicht weil ich die Serie nicht mag, aber manchmal braucht man halt so ein bisschen Verschnaufpause, auch für Serien, die man mag. Und hier ist es halt so, es fängt auch zugegebenermaßen vielleicht ein klein wenig langsamer an als gewöhnlich. Die sonst so 10 von mir gegebenen Punkte hätten fast oder wären fast in Gefahr gewesen. Aber letztlich hat mich dieses Buch dann doch wieder überzeugt, weil es eines macht, was man in Serien manchmal auch antrifft. Es erweitert quasi seinen Horizont. Also es ist ja so, dass man dieses kleine Dörfchen, in dem die Untoten quasi wieder zurückkommen, in dem die Toten nicht tot bleiben, eigentlich eine ziemlich abgeschlossene Handlung hat. Also Umgebung hat. Und natürlich sind dann die Reibungspunkte, die Rivalitäten in diesem kleinen, bescheidenen Dörfchen etwas makaber. Es ist so Hillbilly-Atmosphäre, Hillbilly ein bisschen so Hinterwäldler zurückgeblieben. Und man würde fast sagen, naja, da ist einfach nicht so viel Spielraum mehr. Und sie machen halt eins, und das war auch geschickt von Tim Sally in einem früheren Band schon mal gesät worden, dass es da eine Figur gab, die, sagen wir mal, sich nicht so ganz da einfärchen ließ. Und diese Person wird jetzt hier nochmal aufgegriffen auf eine geschickte Art und Weise. Und gleichzeitig ist dieses Aufgreifen aber auch der erste Hinweis so ein bisschen auf diese einzelnen Begebenheiten dort, also auf die, was geht nun genau dort ab, was sind bestimmte Wesen, die da auftauchen, diese Lichtwesen, diese Geisterwesen, und wie beendet man so quasi diesen Kreislauf oder diesen Kreis der Geschichte. Hier ist es jetzt so, dass für mich am Ende dann wirklich so ein Abschluss war. Also ich glaube, hier ist so der erste große Handlungsbogen, wenn man das so sagen könnte, mit Heft 23 zu Ende gegangen, was aber trotzdem nicht heißt, dass es jetzt weniger spannend wird, weil ganz am Ende, man könnte das vielleicht so in Anlehnung an Alias vielleicht eher bringen, also noch so ein Wahnsinns-Cliffhanger ganz am Ende kommt, wo man einfach gespannt ist, was da passiert. Weil auf der einen Seite hat man natürlich da in diesem Buch Tatsachen geschaffen, wo man sagt, okay, man hat so eine gewisse, ich sage jetzt mal, Adaption für sich vorgenommen, man weiß, in welche Richtung das geht, und nun bekommt das eine ganz neue Sichtweise, weil das stellt dann quasi diesen ganzen bisher so fast dargestellten Sachverhalt so ein bisschen auf den Kopf. Und in dieser Geschichte haben wir ja nicht nur Dana Cypress, beziehungsweise die gesamte Familie so um die Cypress, sondern auch diesen Pathologen oder die von dem den Chef des CDC, diesen Mr. Alvey, der hier eine ganz coole Rolle bekommt. Also man hat ja so dieses Gefühl gehabt, er bändelt so ein bisschen mit Dana an, beziehungsweise der Schwester, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, aber jedenfalls einer der Cypress-Schwestern. Und er bekommt jetzt eine ganz coole Rolle mit einem mysteriösen Element, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich irgendwas nicht korrekt verstanden habe. Aber wenn es sich so entfaltet, wie es sich entfaltet, ist es eigentlich ziemlich clever gemacht. Natürlich gibt es auch diesen alternden Filmstar oder diesen, diesen grumpischen, grantigen und dann auch diesen, fitten Opa, der da wieder auftaucht. Und wie gesagt, die Puzzleteile fügen sich so langsam zu einem immer größeren, immer einprägsameren Bild. Und wie gesagt, auch wenn der Start vielleicht am Anfang ein klein wenig holprig für mich war, so ein bisschen in die Länge gezogen ist, hat er sich doch dann spätestens nach dem ersten, zweiten Heft dann doch wieder gefunden und einen Twist geschaffen, der dem Ganzen plötzlich wieder diese gleiche Faszination gibt, wie sie bei mir Band 1 bis 3 schon hatte. Interessant finde ich auch, dass im ganzen Buch neben dieser Mystery-Komponente nun auch so ein gewisses Moment an Drama mit reingebracht wird. Das ist immer eine Kunst für mich zumindest, einem Comic vielleicht auch noch so ein bisschen eine Parallelbotschaft zu vermitteln. Hier ist es in dem Fall eben so dieses Verhältnis von Dana Cypress und ihrem Sohn, wo sie lebt ja in Scheidung oder lebt getrennt von ihrem Mann. Der Mann ist arbeitslos, so ein bisschen ein Taugenicht und ist den ganzen Tag zu Hause. Und wenn der Sohn natürlich da ist, hat er natürlich entsprechend auch mehr Zeit, und die Mutter muss halt irgendwie Geld dran schaffen und arbeiten, und der kommt ja so ein bisschen zu kurz. Und diese Kombination, diese Aufbereitung, dieser Konflikt, also natürlich mag das Kind es immer mehr, wenn das Elternteil mehr Zeit hat, aber der wird hier schön thematisiert, aber halt auch nicht so aufgesetzt in diese ganze Geschichte um diese Wesen, und das macht, glaube ich, dieses Buch dann am Ende auch so reizvoll. Natürlich wird auch weiterhin die Schwester weiterhin thematisiert, M, die ja auch wirklich auch emotional ein ziemlich kaputter Charakter ist. Und Denner versucht ja auch immer noch rauszukriegen, wer sie damals eigentlich ermordet hat, wer quasi sie auf dem Gewissen hat. Und aber diese Komponente diesmal, was M angeht, also dieses Verletzliche, gleichzeitig Harte und trotzdem Seltsame, wird hier gut herausgearbeitet. Und es kommt dazu, was man sich dann auch fragt, wenn es dann diese Untoten sind, die, naja, untot sind sie ja nicht, also die Wiedererweckten, nennen wir sie mal so, die dann quasi auch nicht sterben können, wird an vielen Stellen in diesem Buch thematisiert. Das eine, die wahrscheinlich einfach deprimiert ist und dann permanent versucht, sich umzubringen, das wird thematisiert. Auf der anderen Seite aber auch so diese YouTube-Generation, die diesen Umstand der Unsterblichkeit ausnutzt und dann quasi in Videos ausschlachtet auf ganz besondere Art und Weise, mit der M dann auch so ein bisschen in Kontakt kommt und aber dann auch das komplette Extrem auch erfährt und dass Tim Sally dann geschickt in Szene setzt und verarbeitet und thematisiert. Also ich sag doch, also dieses Buch hat viele wunderschöne Facetten neben einer sehr mysteriösen Handlung, die jetzt hier noch weiter angereichert wird durch verschiedene Seitenstränge, die wahrscheinlich alle dann am Ende doch zu einem großen Ganzen kommen. Hier und da vielleicht am Anfang zumindest ein paar kleine Hänger, wo man sagt, das für mich zumindest hat sich das ein bisschen träger angefühlt, so ein bisschen, ja, nach dem Motto, ich weiß ja, dass das so und so ist. Und trotzdem gelingt es diesem Buch, nehmen wir mal die Wertung vorweg, dann doch wieder auf 9 Punkte zu kommen, weil neben der Geschichte halt ja auch das Artwork stimmt. Jenny Friesen ist ein ganz spezieller Charakter. Dieses Artwork gefällt mir eigentlich immer wieder extrem gut, egal welches Cover man nimmt, das ist unheimlich ansprechend. Aber auch das Artwork im Buch von Mike Norton, dann koloriert von Mark Englert, wobei die Kolorierung gut zielführend ist, aber trotzdem vielleicht ist nicht so diese herausragende Qualität eben einer Jenny Friesen hat. Aber das ist halt auch der Unterschied. Ich meine, so ein Cover hat natürlich auch einen viel, viel höheren Produktionsaufwand oder Wert bei der Bearbeitung. Kann man also schlecht vergleichen, aber trotzdem diese kleinen Details, die Mike Norton hier an den Tag legt, ich erinnere dann nur dieses, was auf dem Cover schon angesprochen wird, dieser Hirsch mit diesem Geweih und dann diese Vergänglichkeit darum und diese ganze Szene an sich, die ist unheimlich einprägsam. Dann auch, ja, ich sage jetzt mal so, dieser fast typisch klischeehafte, wenn man so an diese Horror-Stories denkt, so ein bisschen Liebesakt zwischen den einzelnen Parteien, aber auch so diese Interaktion, die manchmal einfach nur durch Blicke stattfindet. Gerade so am Anfang dieser etwas schräge Typ, ich sag da, der so seine Grenzen der Unsterblichkeit auslotet und da so als Jesus auf irgendwelchen Videos erscheint, ist einfach genial in Szene gesetzt. Also es gibt selten so Panel, wo man sich sagt, irgendwie fehlt einem hier so ein bisschen was. Also die Mimik, die Gestik stimmt, die kleinen Details im Hintergrund. Hier werden also auch viel mit Traumfängern gearbeitet, dieses Lichtmonster und dann diese Verwechslung und auch die bereits in den letzten Bänden quasi thematisierte Mei Tao wird hier wieder mit reingebracht auf eine sehr witzige, humoristische Ader. Und also für mich hat dieses Buch auch insgesamt so ein bisschen vielleicht so einen leichten Hannibal-Lector-Touch. Also insofern passt dann auch so dieses Chu am Ende dieses Buches hat, also dieses Crossover, wobei der Chu-Teil ja noch nicht dabei ist, aber hat wirklich perfekt hinein. Und dieses gesamte Familiendrama entspinnt sich so. Und es gibt eine Szene, wenn ihr die lest, dann werdet ihr auch denken, hey, das kann ja wohl noch nicht sein. Das kann ja nicht in dem Fall so ausgehen. Und das ist einfach genial gemacht. Also vom Skript her und von der zeichnerischen Umsetzung her. Und deswegen kann ich am Ende nur mich wiederholen. Revival, wer es noch nicht kennen sollte, ist ein ganz großartiges Buch. Und wer vielleicht am Ende des dritten Bandes schon so ein bisschen den Interessensfaden verloren hat oder vielleicht Anfang des vierten Bandes nochmal ein Heft reingelesen hat, dem empfehle ich wirklich mal, das ganze Buch zu lesen und den ganzen Handlungsbogen nochmal aufzunehmen. Also bei mir war es auch so ein klein wenig langsamerer Start, deswegen auch nur die 9 Punkte. Aber am Ende hatte es mich wieder und ich bin gespannt, in welche Richtung eben sich Revival noch weiterentwickeln wird. Im Zeitpunkt der Aufnahme, wie gesagt, wir sind bei Heft 23 mit diesem vierten Band, ist man in den USA zumindest gerade aktuell bei Heft 35 und 36 und 37 stehen quasi schon den Startlöchern. Es wird also noch jede Menge Material geben und man darf einfach gespannt sein, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. In diesem Sinne seien auch die anderen Besprechungen zum Thema Revival nochmal empfohlen. Weitere Besprechungen grundsätzlicher Art findet ihr wie immer auf comicreview.de. In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Podcast. Tschüss!